Herzlich willkommen zum Livestream aus der Bekennenden Evangelisch-Reformierten Gemeinde in Gießen. Wir begrüßen alle, die zugeschaltet haben, um sich das anzuschauen. Und natürlich begrüßen wir ganz besonders unsere Geschwister in der Bekennenden Evangelischen Gemeinde in Osnabrück und auch selbstverständlich hier die Geschwister aus Gießen. Lasst uns gemeinsam nun diesen Gottesdienst beginnen und ich lade euch dazu ein, auch zu Hause aufzustehen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir wollen gemeinsam diesen Gott zu Beginn unseres Gottesdienstes loben mit dem Lied 173 aus unseren Gemeindeliederbüchern in Strophen 1 bis 3, Komm und lobe den Herrn.
Come on, Lord, and help.
an diesem Sonntagmorgen wollen wir wieder einen Abschnitt aus Gottes Gesetz lesen. Und wir lesen dazu heute Morgen einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief, das vierte Kapitel, Jakobus Kapitel 4, Abvers 1. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Soweit die Lesung von Gottes Gesetz. Wir wollen jetzt zu diesem Gott beten. Wir wollen ihm unsere Schuld und unsere Sünde bekennen, ihn um Vergebung bitten und ihn darum bitten, dass er diesen Gottesdienst segnet. Vater im Himmel, allmächtiger Gott, deine Anweisungen halten uns den Spiegel vor und sie überführen uns. Und auch wenn wir jetzt wieder auf die vergangene Woche zurückblicken, müssen wir dir bekennen, dass wir uns an dir versündigt haben. Anstatt uns auf dich auszurichten, haben wir uns nach den Prinzipien dieser Welt ausgerichtet. Anstatt deine Freundschaft zu suchen, haben wir wieder versucht, ein Freund dieser Welt zu sein. Anstatt demütig zu sein, waren wir oft hochmütig. Anstatt dir mit ungeteiltem Herzen zu folgen, haben wir uns von dir entfernt und dem Teufel nicht so widerstanden, wie du es von uns forderst. Anstatt in dem Bewusstsein zu leben, dass wir unser Leben nicht in der Hand haben, haben wir uns auf uns selbst, auf unser Geld oder auf unsere Kraft verlassen. Vater im Himmel, wir bekennen dir, dass wir an dir schuldig geworden sind. Vater im Himmel, wir bekennen dir, dass wir das Werk deines Sohnes durch unsere Taten mit Füßen getreten haben. Vater im Himmel, wir bekennen dir, dass wir deinen Heiligen Geist durch unser Verhalten traurig gemacht haben. Und Herr, wir kommen mit all dieser Schuld und dieser Sünde zu dir und wir bitten dich, dass du uns vergibst. Dass du uns vergibst durch das Blut deines Sohnes. Dass du uns gerecht sprichst, uns reinigst, obwohl wir nicht gerecht gelebt haben. Und wir bitten dich auch, Herr, dass du uns dann heiligst. Dass du in deiner Gnade schenkst, dass wir durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, immer mehr so leben können, wie du es von uns forderst. Bitte bewirke durch deinen Heiligen Geist, dass wir im Glauben wachsen und dir immer mehr nachfolgen. Herr, wir bitten dich, dass du diesen Gottesdienst heute Morgen segnest. Wirke du durch dein Wort an uns, verwurzel du es tief in unseren Herzen. Schenke du, dass wir gute Hörer sind. Und dass wir dann nicht nur Hörer deines Wortes bleiben, sondern dass wir zu Tätern deines Wortes werden. Schenke du, dass jeder von uns diesen Gottesdienst zu deiner Ehre feiert, nicht als reines Lippenbekenntnis, sondern von ganzem Herzen. Und das alles bitten wir dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Unser Jesus Christus spricht zu uns, dass wenn wir zu ihm kommen und ihm unsere Schuld und unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller unserer Ungerechtigkeit. Und wir wollen diesem Gott für sein Versöhnungswerk danken von ganzem Herzen, indem wir gemeinsam Psalm 118a singen, die Strophen 5 bis 7 und 9 bis 11.
Die
Als Lesung passend zur Predigt wollen wir heute einen Abschnitt lesen aus dem Propheten Jesaja, Jesaja Kapitel 29, die Verse 13 bis 24. Es spielt in einer Zeit, wo das Volk Israel sich zwar getroffen hat, um Gottesdienst zu feiern, aber sie diesen Gottesdienst häufig nur rein äußerlich gefeiert haben. Das kritisiert Gott durch den Propheten Jesaja mit deutlichen Worten. Wir hören Gottes Wort aus Jesaja Kapitel 29 ab Vers 13. Weiter spricht der Herr: Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist, siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns oder wer kennt uns? O eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Geht es doch nur noch eine kleine Weile, so wird der Libanon in einen Baumgarten verwandelt und der Karmel für einen Wald gehalten werden. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis heraussehen. Und die Elenden werden wieder Freude am Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden frohlocken über den Heiligen Israels. Denn der Tyrann hat ein Ende. Und der Spötter verschwindet, und alle sollen ausgerottet werden, die auf Unrecht lauern, die einen Menschen auf bloße Anklage hin schuldig sprechen und demjenigen Schlingen legen, der im Tor Recht spricht und den Gerechten aus nichtigen Gründen verdrängen. Darum, so spricht der Herr zum Haus Jakobs, er, der Abraham erlöst hat, nun soll Jakob nicht mehr zuschanden werden und nun soll sein Angesicht nicht mehr erbleichen. Denn wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in ihrer Mitte sehen, so werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche in ihrem Geist irren, werden Einsicht bekommen und die Murrenden werden Belehrung annehmen. Soweit die Lesung passend zur Predigt. Wir wollen jetzt gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen mit der Kirche zu allen Zeiten und an allen Orten. Mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Lied vor der Predigt wollen wir jetzt gemeinsam das Lied Nummer 85 singen. Durch dein Wort sind entstanden. Es ist in unserem Gemeindeliederbuch, wie gesagt, die Nummer 85 und wir singen die Strophen 1 bis 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter einige Verse aus dem Epheserbrief stellen. Das heißt, wir machen weiter in unserer Reihe durch den Epheserbrief und wir sind jetzt mittlerweile ja schon seit einiger Zeit in Kapitel 5 angekommen. Und den Predigttext finden wir heute in Epheser Kapitel 5 in den Versen 18 bis 21. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr das Wort Gottesdienst hört, woran denkt ihr als erstes? Vermutlich denkt ihr sofort an das, was wir normalerweise sonntags morgens hier tun. Aber das ist nicht immer das, was die Bibel meint, wenn sie von Gottesdienst spricht. In Römer 12, Vers 1 zum Beispiel sagt Paulus, dass wir unser ganzes Leben für Gott als Gottesdienst leben sollen. Er schreibt dort: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und jetzt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Unser ganzes Leben als Gottesdienst oder nur sonntags morgens? Was ist jetzt Gottesdienst? Von der Bibel her kann man sagen, dass es zwei Arten von Gottesdienst gibt. Einmal soll unser ganzes Leben eben Gottesdienst sein. Egal was wir tun, egal ob wir essen oder trinken, wir sollen alles für Gott tun und vor Gott. Das heißt in dem Bewusstsein, dass er alles sieht, dass wir seine Kinder sind und dass wir ihm gehören. Das ist das, womit wir uns unter anderem letzten Sonntag beschäftigt haben. Ja, das, was Paulus unter anderem in den Versen 15 bis 17 beschreibt. Da geht es darum, Gottes Willen zu tun, indem man biblische Prinzipien auf bestimmte Situationen anwendet in seinem Leben und das dann zusammenbaut und in die Praxis umsetzt. Wir können sagen, dass wir jeden Tag Gottesdienst leben sollen. Aber daneben gibt es eben noch den Gottesdienst, den wir normalerweise sonntags feiern. Das ist die Zeit, wo wir uns ganz besonders auf Gott ausrichten, uns auf ihn konzentrieren. In dieser Zeit leben wir nicht nur vor ihm, wir richten uns an ihm aus. Es ist die Zeit, wo wir gemeinsam sein Wort hören, wo wir ihn loben und ihn preisen, wo wir an ihn denken, zu ihm beten, seinen Namen bekennen und immer wieder durch die Sakramente auch im Glauben gestärkt werden. Wir sollen also einerseits mit unserem ganzen Leben Gottesdienst leben und andererseits zu bestimmten Zeiten Gottesdienst feiern. Vor einigen Jahrhunderten, vor allem so im Mittelalter, gab es die Auffassung, dass es das Wichtigste ist, Gottesdienst zu feiern. Während man es fast völlig vergaß, den Gottesdienst auch im Alltag zu leben. Und jede Familie, die damals etwas auf sich hielt, die schickte eines ihrer Kinder ins Kloster. Ja, vor lauter Arbeit hatte man wenig Zeit, sich jetzt wirklich auf Gott zu konzentrieren. Es war auch oft schwierig, weil man eben keine Bibel hatte oder nicht lesen konnte. Aber dann schickte man eben eines seiner Kinder ins Kloster und erhoffte sich dadurch, dass dann das Positive, was dieses Kind dort tut, dann auf die ganze Familie abstrahlt. Nach dem Motto, einer für alle anderen. Und dann kam die Reformation und die Reformatoren sagten, natürlich ist es sehr wichtig, Gottesdienst zu feiern, aber gleichzeitig möchte Gott auch, dass wir unser gesamtes Leben als Gottesdienst leben. Deswegen kann man auch als hart arbeitender Familienvater oder als Mutter von vielen Kindern zur Ehre Gottes leben, selbst wenn man nicht die Zeit hat, jeden Tag mehrere Stunden zu beten. So sagte Martin Luther einmal, wenn eine arme Dienstmagd das Haus kehret und tut solches im Glauben an Christus, so tut sie ein besseres Werk und größeren Gottesdienst, als der heilige Antonius es in der Wüste getan hat. Dazu muss man wissen, der heilige Antonius galt damals als großes Vorbild. Er war ein Mönch gewesen, der im Altertum in der Wüste gelebt hat und zumindest behauptet hat, sich dauerhaft auf Gott ausgerichtet zu haben. Und Luther sagt jetzt eben, jede Dienstmagd gefällt Gott mit ihrer Arbeit besser als dieser Antonius, wenn sie diese Arbeit zu Gottes Ehre tut. Und auch heute noch kann es so ein Denken geben, dass wir wirklich nur Dinge tun, die Gott gefallen, wenn wir uns direkt auf ihn ausrichten. Ich habe mal auf einer Fortbildung mit anderen Kollegen eine junge Frau getroffen und sie erzählte uns, als sie hörte, dass wir Christen sind, dass sie auch christlich aufgewachsen ist, aber dass sie jetzt nicht mehr so viel damit zu tun haben möchte. Und dann haben wir sie gefragt, warum, und dann berichtete sie uns von ihrer Familie. Und ihre Eltern waren eben ständig auf irgendwelchen christlichen Konferenzen unterwegs, ständig auf irgendwelchen christlichen Veranstaltungen, haben darüber ihre Arbeit und auch die Familie völlig vernachlässigt. Und das hatte auf sie einen so schlechten Einfluss, dass sie gesagt hat, mit diesem Christentum möchte ich nichts mehr zu tun haben. Das ist ein tragischer Fall. Dann gibt es andere Leute, die trennen den Sonntag ganz krass vom Rest der Woche. Ja, sonntags zumindest anderthalb Stunden sind für Gott da, aber der Rest der Zeit, der gehört mir, da mache ich, was ich will. Gott gefällt es nicht, wenn wir vor lauter Gottesdienst feiern, vergessen, Gottesdienst zu leben, oder wenn wir denken, dass Gottesdienste nur etwas für Sonntag sind. Aber es gibt eben daneben auch noch das andere Extrem. Manche Leute glauben, dass sie regelmäßige Gottesdienste und eine feste Gemeinde überhaupt nicht brauchen. Man könne ja schließlich auch in die Natur gehen und dort Gott erleben. Man könne ja schließlich mit seinem Leben ihn ehren. Da muss man doch nicht zusammen mit einer Gemeinde Gottesdienst feiern. Man kann ja Gott auch alleine begegnen. Die Bibel macht klar, dass Gott beides möchte. Er möchte, dass wir mit unserem ganzen Leben Gottesdienst feiern, Gottesdienst leben. Und er möchte, dass wir zu bestimmten Zeiten ihm zur Ehre Gottesdienst feiern. Beides ist wichtig. In der Predigt am letzten Sonntag ging es darum, was es bedeutet, unser Leben als Gottesdienst zu leben. Und heute in dieser Predigt wollen wir uns damit beschäftigen, was es heißt, Gottesdienst zu feiern. Mein Thema ist für heute Morgen Gottesdienst feiern. Ich habe drei Punkte. Erstens, Gottesdienst feiern, damit du durch Gottes Wort mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Zweitens, Gottesdienst feiern, damit du Gott durch den Heiligen Geist anbetest. Und drittens, Gottesdienst feiern, damit du für dein Leben mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wirst. Warum reicht es nicht, nur unser Leben als Gottesdienst zu leben? Warum müssen wir uns treffen? Warum müssen wir zum Beispiel diese Räume erst renovieren, dann teure Miete bezahlen, sonntags früh aufstehen, sich mit Putzen, mit Technik, mit Abwaschen auseinandersetzen? Ist das nicht alles total aufwendig und würde auch viel leichter gehen? Das Ding ist, während wir uns tatsächlich in unserem Alltagsgottesdienst so verhalten sollen, dass wir unser Leben vor Gott und für Gott leben, passiert sonntags hier etwas, das beim Essen, beim Trinken, beim Arbeiten, beim Schlafen, beim Spielen und beim Aufräumen nicht passiert. Wenn wir uns treffen, uns auf Gott auszurichten und Gottesdienst zu feiern, dann werden wir von Gott mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Gott liebt es, wenn wir in unserem Alltag unsere Aufgaben treu und gewissenhaft ausführen. Aber seinen Heiligen Geist, den schenkt er uns nur dann, wenn wir ihn persönlich suchen. Dann, wenn wir Bibel lesen oder beten, alleine oder als Familie. Aber ganz besonders dann, wenn wir uns hier sonntags als Gemeinde treffen, als Gottes Volk. Ja, wie wir es manchmal in der Gemeinde sagen, der Sonntagsgottesdienst ist die Rush Hour des Heiligen Geistes. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Gottesdienst feiern, damit du durch Gottes Wort mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Vielleicht sagst du jetzt, Moment, haben wir als Christen nicht alle schon den Heiligen Geist? Warum müssen wir uns dann mit dem Heiligen Geist beschenken lassen? Tatsächlich haben wir den Heiligen Geist. Er wohnt im Herzen eines jeden Christen. Mit ihm sind wir versiegelt worden. Das haben wir bisher nicht nur einmal im Epheserbrief gelesen. Aber wahr ist auch, desto enger und intensiver unsere Beziehung zu Gott ist, desto mehr vom Heiligen Geist haben wir. Und desto mehr wir vom Heiligen Geist haben, desto enger ist unsere Beziehung zu Gott. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Zu allen Zeiten, wo wir bewusst die Gemeinschaft mit Gott suchen, aber besonders hier im Gottesdienst, da werden wir von ihm mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Und das ist es, was Jesus meint, wenn er uns verspricht, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Natürlich ist Jesus immer überall da. Er ist Gott und Gott ist allgegenwärtig. Aber gerade dann, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm suchen, dann ist er ganz besonders da und beschenkt uns mit seinem Heiligen Geist. Paulus formuliert es hier in Vers 18 interessanterweise als Befehl. Er schreibt, werdet voll Geistes. In anderen Worten, Gott sagt, sucht die Gemeinschaft mit mir und dann werde ich euch mit meinem Heiligen Geist beschenken. Aber vorher steht erstmal etwas anderes da in diesem Vers. Etwas Negatives. Ja, Vers 18 fängt so an. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Ja, nun ist es ja so, dass die Bibel tatsächlich einiges zum Thema Alkohol zu sagen hat. Sie sagt, es ist erlaubt, Alkohol in Maßen zu trinken. Sie sagt sogar, wir dürfen Alkohol genießen. Manchmal ist es auch gut, Alkohol aus medizinischen Gründen zu trinken. Die Bibel sagt auch, dass niemand Alkohol trinken muss. Es ist völlig in Ordnung, darauf zu verzichten. Und das ist es, was Paulus hier sagt, sich zu betrinken ist verboten. Das bedeutet, wir sollen niemals so viel trinken, dass wir nicht mehr Herren unserer eigenen Sinne sind. Aber was hat das jetzt zu tun mit Gottesdienstfeiern? Warum macht Paulus hier diesen Gegensatz auf? Ja, zwischen wir sollen uns nicht betrinken und wir sollen voll Geistes werden. Kamen die Epheser immer betrunken in den Gottesdienst, wie die Korinther teilweise? Oder warum schreibt er das? Die Antwort finden wir, wenn wir uns die Gottesdienste der Heiden damals anschauen. Ja, gerade in Ephesus waren besonders die Gottes- bzw. Götzendienste für den Gott Bacchus bekannt oder auf Griechisch Dionysos. Und Gottesdienste für diesen Gott, die ähnelten im Grunde einem riesigen Besäufnis. Und weil es so war, stellt Paulus hier das Weintrinken dem Vollgeisteswerden gegenüber. Er sagt, ihr braucht den Heiligen Geist, ihr sollt voll werden von ihm. Aber das funktioniert nicht, indem ihr euch irgendwie in eine abgehobene Stimmung versetzt, sei es durch Alkohol oder durch Drogen oder, wie es heute oft der Fall ist, durch Musik. Ja, in 1. Korinther 14 legt Paulus zwei grundlegende Prinzipien dar, um Gottesdienst zu feiern. Er sagt, erstens, Gottesdienste müssen so sein, dass alle, die daran teilnehmen, durch diesen Gottesdienst erbaut werden. Und zweitens sagt er, Gottesdienste müssen in Ordnung stattfinden. Ja, denn wir können nicht erbaut werden, wenn alles drunter und drüber geht und wir nicht mehr die Herren unserer Sinne sind. Aber wie sieht das jetzt konkret aus mit dem Gottesdienst feiern und dem Heiligen Geist? Das Ganze hat drei Dimensionen oder drei Richtungen. Die erste Richtung ist die Richtung von Gott zu uns. Die zweite Richtung ist die Richtung von uns zu uns und die dritte Richtung ist die Richtung von uns zurück zu Gott. Schauen wir uns die drei Richtungen an. Die erste Richtung von Gott zu uns. Gott beschenkt uns mit seinem Heiligen Geist durch sein Wort. Ja, Theologen haben das so formuliert, sie haben gesagt, der Heilige Geist bindet sich an das Wort. Ja, man sieht das sehr gut, wenn wir Vers 18 hier in Epheser 5 mit einem ganz ähnlichen Vers im Kolosserbrief vergleichen. Kolosser 3, Vers 16 ist sehr ähnlich aufgebaut wie Epheser 5, Vers 18, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Im Kolosserbrief steht nicht, werdet voll Geistes, wie hier in Epheser, sondern dort steht, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und wir sehen daran, es ist also das Gleiche, voll des Heiligen Geistes zu sein und das Wort Christi reichlich in uns wohnen zu haben. Weil sich der Heilige Geist an Gottes Wort bindet, beschenkt Gott dich mit seinem Heiligen Geist immer dann, wenn Gottes Wort verkündigt wird. Das ist die erste Richtung, die im Gottesdienst passiert, von Gott zu uns. Die zweite Richtung ist dann die von uns zu uns. Wir haben es in den Kapiteln 2 und 3 des Epheserbriefes ausführlich gesehen. Die Mauer zwischen uns und uns, die ist durch Jesus eingerissen, durch das, was er für uns am Kreuz getan hat. Und wir feiern jetzt Gottesdienst unter anderem, um uns gegenseitig zu dienen, um Gemeinschaft zu haben, um uns gegenseitig zu trösten, zu ermutigen und wenn es sein muss, auch zu ermahnen. Und dann gibt es noch die dritte Richtung, die Richtung, die von uns zu Gott zurückführt. Ja, wir beten ihn an, wir bekennen uns zu ihm und wir antworten dadurch auf das, was er uns versprochen hat und was er uns durch sein Wort geschenkt hat. Ja, das sind die drei Richtungen, die drei Dimensionen eines Gottesdienstes. Von Gott von uns zu uns und dann wir zurück zu Gott. Und ich habe dabei jetzt viel über Predigen gesprochen und über gegenseitiges Dienen und über Beten. Aber vermutlich ist euch aufgefallen, all das erwähnt Paulus hier überhaupt nicht. Stattdessen sagt er, Vers 18, wir sollen voll Geistes werden, indem wir, Vers 19, singen. Schreibt dort, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Ja, die Frage ist, wie passt jetzt Singen in unser Dreieck? Die Antwort, die Paulus uns hier gibt, lautet, Singen passt nicht nur in eine der drei Richtungen, sondern in alle drei Richtungen. In Vers 19 ist das Erste, was er sagt, redet. Ja, wenn wir im Gottesdienst singen, dann reden wir Gottes Wahrheit. Jedes Lied ist so eine Art Kurzpredigt, die du mit den anderen zusammen predigst, als Team. Und deswegen ist es so wichtig, dass Lieder, die wir in der Gemeinde singen, einen tiefen Text haben, der der biblischen Wahrheit entspricht. Ja, man vermittelt kaum biblische Wahrheit, wenn man einen Refrain mit dem geistlichen Nährwert eines McDonald's-Cheeseburgers 19 Mal wiederholt. Wenn wir in der Gemeinde singen, dann verkündigen wir Gottes Wahrheit. Aber das ist nicht alles. Das zweite Wort in Vers 19 ist zueinander. Wir singen nicht einfach irgendwo in die Weltgeschichte hinein, sondern wir singen einander zu. Wir predigen uns Gottes Wahrheit gegenseitig. Ja, in letzter Zeit ist einigen aus der Gemeinde aufgefallen, dass beim Abendmahl immer so eine ernste und in sich gekehrte Stimmung herrscht. Und sie haben dann vorgeschlagen und sie praktizieren das jetzt auch so, dass man sich beim Abendmahl auch gegenseitig anschaut, um den Aspekt der Gemeinschaft zu betonen und auch zu feiern. Und ich finde es richtig gut. Und ich möchte euch ermutigen, nicht nur das Abendmahl als etwas Gemeinschaftliches zu sehen, sondern auch das Singen. Wir sollen beim Singen zueinander reden. Ja, dein Gesang hier am Sonntag ist im Prinzip eine Predigt für alle anderen. Gerade für deinen Sitznachbarn. Ja, hast du schon einmal darüber nachgedacht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Paulus hier das Singen herausgreift. Er hätte ja auch schreiben können, Werdet voll Geistes, indem ihr richtig gut bei der Predigt zuhört. Ja, das wäre ja richtig und würde zu vielen passen, was das Neue Testament zu diesem Thema sagt. Aber er sagt hier, werdet voll Geistes, indem ihr singt. Vielleicht tut er das, weil gerade beim Singen alle drei Richtungen oder Dimensionen des Gottesdienstes beinhaltet sind. Ja, wir empfangen Gottes Wahrheit in den Liedern, wir sprechen sie uns gegenseitig zu und wir geben etwas an Gott zurück, was wir jetzt im zweiten Punkt sehen werden. Zweiter Punkt, Gottesdienst feiern, damit du Gott durch den Heiligen Geist anbetest. Es gibt einen neuen Trend innerhalb einiger Freikirchen und man sagt dann, ja, tatsächlich ist der Sonntagsgottesdienst wichtig. Aber der Hauptsinn eines Gottesdienstes, der besteht darin, dass wir ausgerüstet und gestärkt werden. Das Eigentliche unseres christlichen Lebens, das passiert unter der Woche, nämlich dann, wenn wir unser Leben als Gottesdienst leben, anderen Menschen von Jesus erzählen und so weiter. Und um uns dafür auszurüsten, dafür ist dann eben der Sonntagsgottesdienst da. Ich glaube tatsächlich, dass da sehr viel Wahres dran ist. Tatsächlich soll der Gottesdienst uns für unser praktisches Leben ausrüsten. Aber das ist nicht alles. Und ich wage sogar zu behaupten, dass das nicht die Hauptsache ist. Im Kern geht es nämlich in einem Gottesdienst darum, dass wir Gott die Ehre geben. Natürlich soll ein Gottesdienst mich stärken und ausrüsten. Aber selbst für den Fall, dass ich mal nach einem Gottesdienst das Gefühl habe, ja, also wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt heute nicht so viel für meinen Alltag mitgenommen. Dann sollen wir trotzdem uns sagen, wenn wir von ganzem Herzen Gott angebetet haben, dann hat die Hauptsache bei diesem Gottesdienst gestimmt. Und natürlich ist es nicht gut, wenn uns Gottesdienste, ganz besonders Predigten, nicht für den Alltag ausrüsten. Aber die Hauptsache muss immer die Hauptsache bleiben. Gott anzubeten. Und damit sind wir auch schon bei dieser dritten Richtung unseres Dreiecks. Gott dient uns, wir dienen einander und jetzt drittens, wir dienen mit unserem Singen Gott. Und das sehen wir in den Versen 19b und 20. Dort lesen wir, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, singen ist dann auch unsere Antwort an Gott. Wir loben ihn, wir danken ihm für das, was er für uns getan hat. Dafür, dass er uns nicht in unseren Sünden gelassen hat. Dafür, dass Jesus nicht nur einfach für irgendwen gestorben ist, sondern dass Jesus für dich gestorben ist und das, als du noch Sünder warst. Beim Singen kommen also alle drei Dimensionen des Gottesdienstes zusammen. Wir werden mit Gottes Wahrheit beschenkt, wir dienen uns gegenseitig und wir antworten Gott. Das, was den gesamten Gottesdienst im Großen ausmacht, das kommt alles beim Singen im Kleinen zusammen. Und ich möchte euch das jetzt an einem sehr bekannten Lied deutlich machen, was wir öfter singen, was wir auch nachher noch singen werden. Es ist das Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Schon in dieser ersten Zeile des Liedes finden wir alle drei Richtungen. Ja, einerseits wird Gottes Wort verkündigt. Gott ist der Herr, der mächtige König, dem alle Ehre gebührt. Das ist die erste Richtung. Zweitens fordern wir uns durch dieses Lied gegenseitig zum Singen auf. Dieses Lied heißt interessanterweise nicht, ich lobe den Herrn, sondern lobe. Also Sitznachbar, lobe den Herrn, den mächtigen König. Bist du dir im Klaren darüber, vor wem du hier stehst? Dem Besten, dem Schönsten, dem mächtigsten Wesen in dieser Wirklichkeit? Reagiere entsprechend. Und das Dritte ist, wir loben Gott für das, was er ist. Er ist der mächtige König der Ehren. Später in dem Lied nennt der Dichter verschiedene Gründe. Er sagt, er ist der, der deinen Stand sichtbar gesegnet hat. Er ist der, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet hat. Er ist der, der dich erhält. All das und noch viel mehr hat Gott für dich getan. Deswegen lobe ihn. Das ist die dritte Richtung. Und wie soll jetzt das Singen im Gottesdienst praktisch aussehen, sodass es zu Gottes Ehre stattfindet? Ja, neben den drei Richtungen, die wir uns bisher angeschaut haben, finden wir fünf weitere Prinzipien in unserem Abschnitt. Das erste, was wir sehen, ist, wir sollen nicht singen, um uns in eine bestimmte Stimmung zu versetzen. Herr Paulus macht ja in diesem Abschnitt den Kontrast auf zwischen den heidnischen Gottesdiensten und einem Gottesdienst, der Gott Ehre macht. Den heidnischen Gottesdiensten ging es nur darum, etwas zu erleben, in eine bestimmte Stimmung oder in einen bestimmten Rausch zu geraten. Beim Singen in der Gemeinde geht es darum, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Ja, und so sollten wir beim Singen immer in der Lage sein, zueinander die Texte zu reden und zu hören. Herr Gott möchte nicht, dass ich mich beim Singen irgendwie so in meine eigene Welt verabschiede. Das Zweite, was wir sehen, wir sollen miteinander singen. Ja, Singen ist ein Gemeinschaftsprojekt der gesamten Gemeinde. Paulus fordert hier in dem gesamten Abschnitt alle Christen in Ephesus jeweils zu den verschiedenen Dingen auf. Und von daher ist es nicht gut, wenn in einem Gottesdienst ein Chor oder eine Band den Großteil der Lieder singt und die anderen Leute entweder gar nicht oder nur leise mitsingen. Wie auch immer man die Musik im Gottesdienst gestaltet, und ich glaube, da gibt es große Freiheiten. Wichtig ist, dass die singende Gemeinde das ist, was man am lautesten hört. Das Dritte, was wir sehen, ist, wir sollen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder singen. Vers 19. Ja, es gibt Leute, die sagen, mit all diesen drei Begriffen sind ausschließlich die Psalmen des Alten Testaments gemeint. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. In anderen Gemeinden ist es so, dass kaum noch Psalmen gesungen werden. Und ich glaube, dass Gott uns hier dazu auffordert, beides zu singen. Das Wort Psalmen bezieht sich tatsächlich auf die Psalmen, und die anderen beiden Wörter, Lobgesänge und geistliche Lieder, die beschreiben Lieder, die biblische Texte haben, aber die wir so eben nicht wörtlich in der Bibel finden. Das Vierte, was wir sehen, ist, wir sollen spielen, Vers 19. Und damit sind Instrumente gemeint, die das Singen begleiten. Ja, wörtlich bedeutet das Wort hier zupfen. Also vermutlich wurde in den frühen Gemeinden im Gottesdienst mit einer Harfe oder einer Lyra begleitet, also irgendeinem Saiteninstrument. Wir dürfen und wir sollen Instrumente benutzen. Und ich glaube auch hier, dass wir große Freiheit haben, welche Instrumente wir benutzen. Wichtig ist nur, dass die Instrumente die Musik nicht dominieren, sondern dass das Singen der Gemeinde im Vordergrund steht und die Instrumente das eben unterstützen. Und auch hier gilt wieder dieser Gedanke, das, was man am ehesten hört, das soll der Gesang der gesamten Gemeinde sein. Und fünftens, wir sollen singen und spielen dem Herrn in unseren Herzen. Der wichtigste Punkt kommt zum Schluss. Welche Instrumente wir auch immer benutzen, ja wie auch immer wir das im Einzelfall gestalten, das Wichtigste ist, dass wir es ernst meinen. Ja, dass unser Singen nicht einfach nur ein gedankenloses vom Blatt abgesinge ist, weil der da vorne halt gesagt hat, dass wir jetzt als nächstes das halt singen. Ja, und das ist einer der Hauptkritikpunkte der Propheten im Alten Testament. Ja, manchmal ist das Volk Israel einfach in Götzendienst gefallen, aber längst nicht immer. Manchmal haben sie auch tatsächlich den wahren Gott angebetet und sich zu Gottesdiensten getroffen, aber sie haben ihn angebetet mit ihren Lippen und ihre Gedanken und ihre Herzen, die waren ganz woanders. Wir haben das eben in Jesaja 29 gelesen und ich lese nochmal die Verse 13 und 14. Dort sagt Gott, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Gott hasst herzlosen Gottesdienst. Und er hasst herzloses Singen ganz genauso. Jesus hat diese Verse aus Jesaja immer wieder zitiert in seinen Debatten mit den Pharisäern. Die Pharisäer lebten 700 Jahre nach Jesaja, aber das Problem bei ihnen war genau dasselbe. Und ich glaube, wir haben dieses Problem auch heute immer noch. Ja, ein Theologe, mit dem ich gut bekannt bin, der hat vor einigen Jahren mal erzählt, dass eines Tages seine 10-jährige Tochter zu ihm kam, also damals war sie ungefähr 10 Jahre alt, und sagte zu ihm: Papa, ich glaube, Christen lügen nie so oft wie beim Singen. Und ich befürchte, dass sie recht hat. Leute, wir stehen vor dem lebendigen Gott. Wir dürfen im Gottesdienst trotz all unserer Sünde ihm begegnen, mit ihm Gemeinschaft haben. Ja, wir stehen vor dem, der seinen eigenen Sohn aus Liebe zu uns geopfert hat. Die Mauer ist weg. Lasst uns von Herzen ihm danken und das zum Ausdruck bringen, indem wir wirklich von Herzen singen. Und auch wenn es darum geht, sich nicht in einen Rausch zu versetzen, ja, von Herzen singen hat eine ganze Menge mit unseren Gefühlen zu tun. Es ist leicht und sicherlich manchmal auch berechtigt, wenn wir einige andere Gemeinden dafür kritisieren, wie sie das Singen gestalten. Aber viel wichtiger ist die Frage, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Wo bin ich beim Singen mit meinem Herzen? Wo bin ich beim Singen mit meinen Gedanken? Wie singe ich tatsächlich lieblich für Gott in meinem Herzen? Fünf praktische Prinzipien für das Singen aus unserem Abschnitt. Erstens, Singen ist nicht dazu da, um uns in eine bestimmte Stimmung zu versetzen. Zweitens, Singen ist ein Gemeinschaftsprojekt. Drittens, Singen besteht aus Psalmen und Liedern. Viertens, Singen darf und soll nach Möglichkeit durch Instrumente begleitet werden. Und fünftens, das Wichtigste, Singen muss von Herzen kommen. So beten wir Gott an, dass es ihm gefällt. Ich habe ja eben so ein bisschen kritisch angemerkt, dass man den Gottesdienst nicht nur oder nicht in erster Linie als Ausrüstung für die Woche sehen soll. Aber das ist er natürlich auch. Und genau damit wollen wir uns jetzt im dritten und letzten Punkt beschäftigen. Mein dritter Punkt: Gottesdienst feiern, damit du für dein Leben mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wirst. Im Gottesdienst werden wir von Gott mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Das haben wir gesehen. Um richtig Gottesdienst zu feiern, aber eben dann auch, um unser ganzes Leben als Gottesdienst zu leben. In Vers 20 heißt es: Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich bin davon überzeugt, dass in diesem Vers beide Gottesdienste zusammenkommen. Ja, einerseits sollen wir Gott direkt danken, wenn wir Gottesdienst feiern. Andererseits sagt Paulus in Römer 12, dass wir unser ganzes Leben als Gottesdienst leben sollen, indem wir uns selbst als Dankopfer darbringen. Der Gottesdienst am Sonntag soll uns also ausrüsten, mit unserem ganzen Leben Gott gegenüber Danke zu sagen. Sowohl indem wir wirklich Danke sagen, indem wir zu Gott beten und ihm Danke sagen für die Dinge, die er uns schenkt, aber auch dadurch, dass wir mit unserem Leben Danke sagen. Danke für seine Gnade, danke für seinen Sohn, danke für all das Gute, was er uns jeden Tag schenkt. Und diese Dankbarkeit zeigen wir zum Beispiel dadurch, dass wir uns darum bemühen, nach biblischen Prinzipien Entscheidungen zu treffen. Ja, das war der Punkt von den Versen direkt vorher, die wir uns in der Predigt am letzten Sonntag angeschaut haben. Aber der Gottesdienst am Sonntag soll uns nicht nur dazu ausrüsten, unser Leben unter der Woche aus Dankbarkeit gegenüber Gott zu führen, sondern es soll uns auch für unseren Umgang miteinander ausrüsten. Vers 21: Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und Unterordnung ist nun wirklich nicht das Trendwort unserer Zeit. Es ist das Gegenteil von Selbstverwirklichung. Es bedeutet, eigene Freiheiten aufzugeben. Es bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen. Es bedeutet, sich von anderen etwas sagen zu lassen. Und das nicht in erster Linie wegen dem anderen, dem ich mich dann unterordne, sondern in erster Linie wegen Gott. Das heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wie gesagt, es widerspricht allem, was dein Herz dir sagt. Das widerspricht auch allem, was unsere Kultur dir sagt. Aber es entspricht dem, was Gott dir sagt. Und weil alles in uns vermutlich gegen diesen Gedanken rebelliert, deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Um Gottesdienst durch Unterordnung im Alltag leben zu können, müssen wir Gottesdienst feiern, um mit dem Heiligen Geist ausgerüstet zu werden. Und wie sieht das mit der Unterordnung jetzt in der Praxis aus? Ich werde es euch heute nicht verraten. Denn Paulus erklärt es uns ausführlich in dem Abschnitt zwischen Epheser 5, Vers 22, also dem nächsten Vers, und Kapitel 6, Vers 9. Er sagt uns in diesen Versen jetzt, wie Unterordnung praktisch aussieht. Und zwar in der Ehe zwischen Mann und Frau, dann in der Familie zwischen Eltern und Kindern, und schlussendlich auf der Arbeit zwischen Vorgesetzten und Untergebenen. Wir werden uns in den nächsten Predigten anschauen, was das genau in der Praxis heißt. Aber grundsätzlich gilt für jede Gemeinschaft von Menschen, dass es deine Aufgabe ist, sich den anderen unterzuordnen. Das bedeutet nicht, dass du dir immer alles gefallen lassen musst. Aber es bedeutet, jeden anderen mindestens so hoch zu schätzen wie dich selbst. Wenn ich sogar höre. Es bedeutet, dem anderen zu dienen und für ihn Opfer zu bringen. Er hat zwei Gottesdienste. Beide sind wichtig. Den einen feiern wir normalerweise sonntags und hoffentlich bald wieder hier alle zusammen vor Ort. Den anderen gilt es, jeden Tag des Lebens vor Gott zu leben und manchmal auch sich zu erkämpfen. Aber wie ist das eigentlich zur Zeit? Jetzt, wo wir gar nicht wirklich Gottesdienst als Gemeinde feiern. Wie ist es da mit dem Gottesdienst feiern? Ich meine, vielleicht findest du das ja gerade gar nicht so schlecht. Ja, man kann länger schlafen. Das Wohnzimmersofa ist sehr wahrscheinlich gemütlicher als die Gemeindestühle. Ich muss auch keine anderen Menschen treffen. Ich bin schneller wieder zu Hause. Spare mir die Fahrten und die Predigt höre ich ja trotzdem. Provokative Frage. Ist es nicht eigentlich zurzeit viel besser als sonst? Ich hoffe, euch ist heute in dieser Predigt klar geworden, dass ein Livestream zwar besser ist als gar kein Gottesdienst, aber dass er eben einen Gottesdienst auch nicht ersetzen kann. Denkt an das Dreieck. Ja, die erste Richtung von Gott zu uns, die kann man noch einigermaßen durch einen Livestream ersetzen. Aber die anderen beiden Richtungen, die sind nicht zu ersetzen. Außer zu unseren Familien können wir zu niemandem in der Gemeinde beim Singen reden. Und wirkliche Gemeinschaft als Gemeinde gibt es auch nicht. Und auch die dritte Richtung, die ist nur in Ansätzen da, weil wir Gott eben nicht als gesamte Gemeinde gemeinsam antworten können. Kein Livestream auf der Welt kann auf Dauer den Gottesdienst vor Ort ersetzen. Und es ist interessant, immer dann, wenn Paulus Anweisungen für den Gottesdienst gibt, dann beginnt er das mit den Worten, wenn ihr zusammenkommt. Und deswegen lasst uns dafür beten, dass wir bald wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können, um von Gott mit dem Heiligen Geist beschenkt zu werden. Um ihn anzubeten und um für unser Leben ausgerüstet zu werden. Amen. Wir wollen jetzt auf diese Predigt antworten mit dem Lied, was wir uns eben auch in der Predigt angeschaut haben. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Das ist in unserem Gemeindeliederbuch das Lied 32, die Strophen 1 bis 5. Wir wollen zum Abschluss dieses Gottesdienstes gemeinsam beten, zunächst für die Anliegen aus unserer Gemeinde, danach mit dem Unser Vater schließen und zum Abschluss den Segen des Herrn empfangen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort, was wir gerade wieder gehört haben. Wir wollen dich von Herzen bitten, dass du es tief in unseren Herzen verwurzelst. Dass wir wirklich, wenn wir Gottesdienst feiern, ganz besonders dann, wenn wir singen, zu deiner Ehre Gottesdienst feiern, von Herzen, so dass es dir gefällt und dass es dir Ehre macht. Ja, du siehst, dass wir zurzeit nicht die Möglichkeit haben, Gottesdienst zu feiern. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du schenkst, dass wir bald wieder die Möglichkeit haben, uns hier frei zu versammeln. Herr, wir bitten dich aber auch, dass du schenkst, dass unser Singen und unser Gottesdienst feiern immer mehr so wird, wie du es dir vorstellst, dass du an unseren Herzen arbeitest und dass wir immer mehr eine Gemeinde werden, die durch die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern, deine Herrlichkeit widerspiegeln. Herr, wir bitten dich jetzt gerade in dieser Zeit, dass du ganz besonders bei denen bist, die alleine sind, dass du ihnen beistehst. Gerade in dieser Zeit, wo sie nicht viel mit anderen Gemeinschaft haben können. Wir bitten dich, dass du bei denen in unserer Gemeinde bist, die krank sind oder die unter ihrem Alter zu leiden haben. Wir bitten dich, dass du ihnen ganz besonders nahe bist, dass du ihnen ihre Gesundheit erhältst, dass du schenkst, dass sie ja bald wieder gesund werden. Und wir bitten dich auch, dass du gerade sie davor bewahrst, dass sie sich mit dem Coronavirus anstecken. Ja, wir bitten dich, dass du bei denen bist, die schwanger sind. Wir wollen dir danken für die Schwangerschaften und bitten dich, dass du die Schwangerschaften und dann auch die Geburten segnest. Wir wollen dir von Herzen danken für die Kinder, die du in letzter Zeit in unserer Gemeinde geschenkt hast. Und wir bitten dich auch für sie, Herr, dass du schenkst, dass sie gesund heranwachsen, aber vor allem, dass du sie auch zu deinen Kindern machst. Ja, und dann bitten wir dich auch darum, dass du uns als Gemeinde zahlenmäßig wachsen lässt. Ja, vor allem dann, wenn wir uns wieder hier als Gemeinde treffen können. Wir bitten dich, dass du Leute herzuführst und wir danken dir auch für die neuen technischen Möglichkeiten, die wir haben. Und wir bitten dich, dass auch sie dazu dienen, um unsere Gemeinde wachsen zu lassen. Ja, und dann bitten wir dich auch für unser Land. Wir bitten dich für die Politiker, wir bitten dich, dass du eingreifst und dass du schenkst, dass ja diese ganzen Gesetze, die in letzter Zeit immer mehr erlassen werden und die sich gegen dein Wort richten, dass das aufhört und dass du eingreifst und dass du schenkst, dass die Politiker wieder mehr nach dem fragen, was du in deinem Wort forderst. Und gleichzeitig bitten wir dich, Herr, für unser Volk. Herr, du siehst, dass sich jetzt viele die Frage stellen, was wirklich hält, wo alles so außergewöhnlich ist. Und wir bitten dich, dass sie bei dir nach Antworten suchen. Bitte schenk du in unserem Land eine Erweckung, eine Reformation. Und schenk du, dass wir in all dem als Christen ein gutes Zeugnis sein können für dich. Herr, und wir wollen dich jetzt das bitten, was wir noch nicht gebetet haben, mit den Worten, die dein Sohn Jesus Christus uns beigebracht hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.